ARD Sounds.
Heute mit Tobias Ruland. Servus und hallo. Und wie immer am Freitag mit viel Kino, Kabarett und Theater. Freuen Sie sich also auf eine Stunde zwischen Putsch und Party. Für die Party sorgt ein Jubilar, ein fränkisches Kabarett-Urgestein. Bernd Regenauer feiert 70. Geburtstag, aber auch im vorgerückten Alter lässt der fränkische Grundschmerz einfach nicht nach.
Seit Jahrhunderten leiden wir unter dieser bayerischen Zwangsherrschaft. Werden geknechtet, gedemütigt, finanziell ausgeblutet, vom Fußball will ich gar nicht reden.
Soweit zum Partyteil in diesem Kulturleben und was den Putsch angeht. Ja, so heißt ein neues Stück am Metropoltheater München, das ja vor allem in seinen Anfangsjahren für seinen poetischen und weniger für seinen politischen Ansatz bekannt wurde. Metropoltheatergründer und Intendant Jochen Schölch.
Die Situation ist sehr politisch geworden. Viel politischer, als ich sie jetzt vielleicht empfunden habe, als ich das Theater gegründet habe. Und deswegen denke ich, muss man politisch arbeiten.
Und das heißt in der Konsequenz Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie. Das neue Stück stellen wir Ihnen genauso vor wie den neuen Film des mexikanischen Regisseurs Michel Franco, Dreams. Und wie immer am Freitagnachmittag bei uns die jüdische Viertelstunde Shalom. Schön, dass Sie dabei sind. Es gilt als eines der meistgespielten Stücke an deutschen Theatern der vergangenen Jahre. Extrawurst. In dem Stück zoffen sich die Mitglieder eines Tennisclubs wegen einer Frage. Soll für den einzigen muslimischen Spieler im Verein ein zweiter Grill angeschafft werden, damit seine türkischen Würste nicht neben Schweinefleisch auf dem Rost brutzeln müssen? Auf hochnotkomische Weise verhandeln Extrawurst brisante gesellschaftliche Debatten um Multikulturalismus und Minderheitenrechte. Ausgedacht hat sich die Extrawurst der Comedian Moritz Netten-Jakob zusammen mit dem Kabarett- und Drehbuchautor Dietmar Jakobs. Bekanntlich hat es die Extrawurst ja inzwischen unter der Regie von Markus H. Rosenmüller als Film erfolgreich auch auf die Kinoleinwand geschafft. Dietmar Jakobs, einer der beiden Extrawurstler, zeichnet auch jetzt verantwortlich für ein Stück, das derzeit am Münchner Metropoltheater läuft. Für Putsch hat Jakobs diesmal mit dem schottischen Dramatiker Alistair Beaton zusammengearbeitet. So viel sei an dieser Stelle schon verraten. Putsch funktioniert so ähnlich wie die Extrawurst. Es werden heiße Eisen angefasst und in eine Komödie verwandelt. Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie, erzählt die Geschichte des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der Rechtspopulisten. Ein lohnender Theaterabend, findet Christoph Leibold.
Liebe Hörer, dies ist eine wichtige Durchsage des Rundfunks Berlin-Brandenburg. In ganz Deutschland spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu. Nachdem vor rund einer Stunde Panzer der Bundeswehr mit bewaffneten Einheiten in Berlin eingedrungen sind, ist die Lage im Regierungsviertel unübersichtlich und chaotisch. Wir bekommen gerade Informationen, dass Soldaten in das Büro des Bundeskanzlers gelangt sind.
Es beginnt wie ein politischer Action-Thriller. Vermummte mit Maschinengewehren im Anschlag stürmen das Büro des Bundeskanzlers, der hier zwar nicht Friedrich Merz heißt, aber mit dem Haarschippel über der Stirn inmitten seines schütteren Hauptes genauso aussieht. Ein Putsch also. Aber, das erfahren wir wenig später, einer der alten Schule, ein Old-School-Putsch, wie es im Stück einmal heißt. Denn
zur Zerstörung einer Demokratie braucht man keine Waffen mehr, nein. Vielleicht startet das Ganze heute völlig anders. Also stellen wir uns vor, wir sind in einem Land, das von einem konservativen Kanzler regiert wird.
Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie lautet der lakonisch-sarkastische Untertitel des Stücks von Dietmar Jakobs und Alistair Beaton, das wie bei einer Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt beschreibt, wie Umsturz heute funktioniert. Eben nicht staatsstreichartig, sondern durch die sukzessive Aushöhlung demokratischer Spielregeln. Unübersehbar dabei, die erste Hälfte des Stücks, wie der Inszenierung von Intendant Jochen Schölch am Münchner Metropoltheater, ist denn auch keine Zukunftsdystopie, sondern eine zwar satirisch überspitzte, aber durchaus realitätsnahe Beschreibung bundesdeutscher Gegenwart. UHD heißt die Partei, die in Putsch auf die immer tiefere Spaltung der Gesellschaft hinarbeitet. UHD, das steht für Unser Haus Deutschland. Ähnlichkeiten mit einer real existierenden Rechtspartei sind natürlich nicht rein zufällig. Eine Partei, die gegen Migranten, Multikulti und Wokeness hetzt und dabei den übrigen Parteien ihre Themen aufzwingt, die wiederum sich dann unter dem Druck eher gegenseitig zerlegen, statt die Demokratiefeinde effektiv gemeinsam zu bekämpfen. Eine fatale Dynamik, findet Schauspielerin Ina Mehling.
Dieses, dass die AfD, bei uns die UHD, einfach nur abwarten muss und zuschauen und auf den Fehlern der Parteien aufbauen kann, das ist ja wirklich die Situation. Und alles, was wir spielen, haben wir zum Teil dann auch in der Probenzeit in den Nachrichten bekommen. Deshalb, ja, also das Gefährliche finde ich, dass AfD einfach nur sich zurücklehnen muss und abwartet.
Ina Mehling spielt am Metropoltheater die Stand-up-Comedienne Clara. Ihre Figur steht im Mittelpunkt der Handlung, so wie Clara in der Mitte der Gesellschaft. In ihrer populären TV-Sendung allerdings bedient sie immer stärker randständige, populistische Narrative und stellt so deren Anschlussfähigkeit an den bürgerlichen Mainstream her.
Für mich steht die halt für jemand, die halt ausspricht, was die Mehrheit denkt. Dieser Satz ist, glaube ich, das Entscheidende.
Erklärt Regisseur Jochen Schölch.
Gerade im rechten Kabarett ist es ist immer so eine vermeintliche Klarheit, wie alles so ist. Und da gibt es eine große Sehnsucht danach.
Ihr habt es sicher heute alle in der Zeitung gelesen. In einer Grundschule in Schwaben hat letzte Woche eine Transperson in Frauenklamotten 8-jährigen Kindern Märchen vorgelesen und von ihrer Geschlechtsumwandlung erzählt. Das nennt sich gendersensible Bildung, finanziert von einer grünen Bürgermeisterin.
Claras Pointen werden von ihrem Sender als satirisch überspitzte Provokation und von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt durchgewunken. Nicht unwesentlich dabei, dass die Quote ihrer Show stimmt. Als Clara aber eines Tages den Bogen überspannt, schneidet die Redaktion vor der Ausstrahlung eine heikle Passage aus der Aufzeichnung heraus. Clara postet den Vorfall und entfacht damit einen Shitstorm auf Social Media.
Endlich wehrt sich jemand gegen den Maulkorb. Mittelfinger-Emoji.
Fressen sich fett von unseren Zwangsgebühren und belügen das Volk.
Diesen Entrüstungs-Tsunami hat Jochen Schölch als fieses Kasperltheater inszeniert. Die Darsteller sprechen vom oberen Rand einer Trennwand zum Publikum herab. Sie tragen fratzenartige Holzmasken, sind nur Oberkörper aufwärts zu sehen, wie Handpuppen. Das Frappierende dabei, die mit fiesen Emojis und viel Ausrufezeichen garnierten Hetz- und Verschwörungsposts, die das Autorenduo Beaten Jakobs den Wutbürgern und Netztrollen in die hassverzerrten Mäuler gelegt hat, könnten 1:1 von einer Kommentarspalte auf Insta, TikTok oder sonst wo abgeschrieben sein. Die groteske Überzeichnung macht das Gruselige daran nur noch besser kenntlich und zugleich für die Zuschauenden erträglicher, glaubt Jochen Schölch.
Erstmal öffnet es überhaupt, sich diesen Themen überhaupt noch zu widmen. Und das andere ist natürlich auch das Entlarven davon, wie lächerlich teilweise diese Prozesse sind. Also was wird vorgeschoben und was ist eigentlich wirklich dahinter? Das ist letztendlich, geht es natürlich um Macht und um nichts anderes.
Und keine Partei beherrscht dieses Machtspiel so gekonnt wie die UHD, die Konflikte, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, bewirtschaftet, um die Polarisierung der Gesellschaft weiter voranzutreiben und sich gleichzeitig als Lösung aller Probleme zu präsentieren. Aber auch die klassischen Medien laufen Gefahr, sich in diesem Spiel instrumentalisieren zu lassen. In einer der entlarvendsten und zugleich lustigsten Szenen ist Hauptfigur Clara nach dem Eklat um ihre Sendung in einer Markus-Lanz-artigen Talkshow zu Gast. Der Versuch, die Debatte kritisch zu beleuchten, ist am Ende aber nur Öl ins Feuer, das die Empörung weiter anschürt.
Frau Minkowski, Sie sind derzeit Thema Nummer 1 hier im Spiegelbild des Titel. Was sagen Sie zum Ende Ihrer Sendung?
Ja, ich finde es schon interessant.
Schauspieler Hubert Schädelbauer, der in der Inszenierung auch das Friedrich-Merz-Double gibt, gelingt hier eine wirklich lustige Markus-Lanz-Parodie. Persiflage, Spott, Überzeichnung. Putsch verpackt eines der drängendsten Probleme unserer Gegenwart – die Bedrohung unserer Demokratie durch Verfassungsfeinde, aber auch durch die Fahrlässigkeit derer, die sie eigentlich verteidigen wollen, in eine kurzweilige Satire. Schmissige Musikeinlagen inklusive.
Mach deine Show, mach deine Show, mach deine Show, mach deine Show. Alle wollen Entertainment statt Ruhig und glaube mir.
Mach deine Show, nur deine Show.
Doch der schöne Schein, also Humor, Show und Entertainment, locken das Publikum bewusst auf eine falsche Fährte. Denn am Schluss von Putsch wartet nicht das Komödiengenre-typische Happy End. Schon gar nicht in der Inszenierung von Jochen Schölch, der den Ausgang des Stücks im Vergleich zum Original von Dietmar Jakobs und Alistair Beaton verschärft hat.
Wir haben gesagt, die Lage ist zu ernst, wir biegen da mal ab.
Und so geht hier eben nicht alles gerade noch mal gut aus. Clara lässt sich von der UHD umgarnen und als Galionsfigur, die den Radikalen ein bürgerliches Gesicht verleiht, zu deren Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf küren. Prompt wird unser Haus Deutschland stärkste politische Kraft. Und die Konservativen, die zuletzt eh schon immer unverhohlener auf die andere Seite der Brandmauer geschielt haben, gehen eine Koalition ein. Die Hoffnung, die Rechtspartei würde durch die Übernahme von Regierungsverantwortung domestiziert oder entzaubert, erweist sich dabei rasch als fataler Irrglaube. Die Komödie kippt ins Trauerspiel. Der entscheidende Schritt aus der Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie ist vollzogen. Und aus der realitätsnahen Beschreibung der ersten Hälfte dieses Theaterabends entwickelt sich in der zweiten ein keineswegs abwegiges Zukunftsszenario.
Na, ich finde, das Kokettieren mit dem Fallen der Brandmauer ist natürlich brandgefährlich. Und immer mehr greift es um sich, dass man so denkt, ja, das könnte ja die Lösung sein. Und ich glaube, da muss man ganz klar sagen, das ist das Ende.
Putsch am Münchner Metropoltheater taugt unter anderem auch zur Warnung für alle, die auf ein Happy End bei der kommenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hoffen. Aber was kann Theater bei all dem überhaupt ausrichten, dessen Reichweite in keiner Weise mit viralen Posts auf Social Media und damit mit deren Einfluss konkurrieren kann und das erfahrungsgemäß nur ein schmales Gesellschaftssegment als Publikum erreicht?
Also ich finde es total die Chance, auch junge Leute zu erreichen. Das ist ja auch eine Inszenierung, vor allem die junge Leute auch ansprechen kann und soll. Und ich habe jetzt selbst die Erfahrung gemacht, dass aus meinem Familien- und Bekanntenkreis sehr junge Menschen da waren, die sonst nicht theateraffin sind und die rausgegangen sind. Jeder muss dieses Stück sehen. Also das ist doch großartig. Und das, glaube ich, birgt der Abend die Chance, dass junge Menschen sich für Theater begeistern und politisch werden.
Soweit also Christoph Leibold über Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie. Die nächsten Vorstellungen am Metropoltheater München jetzt am Wochenende, heute und morgen. Und wir widmen uns jetzt einem Mann, der bayerisch-fränkische Kabarett- und Comedy-Geschichte geschrieben hat, mit ungefähr 4000 Live-Auftritten. Er hat in jungen Jahren Texte für Dieter Hildebrands Scheibenwischer geschrieben. Seine Metzgerei Boggensack wurde Kult, der fränkische Dialekt seine Lebensaufgabe. Dabei ist er praktizierende Franke und Klubberer in München, also als Oberbayer geboren. Nächste Woche wird Bernd Regenauer 70 Jahre alt. Gleich hören wir ihn im Jubiläumsinterview. Davor wollen wir ihn aber noch auf der Bühne erleben. Aus unseren Bayern 2 Radiospitzenarchiven haben wir einen Auftritt vom November 2014 im Denberger Hoftheater in Lauf an der Pegnitz herausgefischt. Damals hat sich Regenauer an einer, ja wenn nicht sogar der großen Frage der Moderne abgearbeitet. Was tun, wenn das Internet kaputt ist?
Du könntest jetzt wieder Briefe schreiben, aber du weißt nicht mehr, wie das geht. Außerdem hast du ja von niemandem mehr die Postanschrift. Läuft der ganze Scheiß dann endlich, freust du dich. Bis dir einer sagt, der Arbeitsspeicher deines Rechners ist ein Witz, da gibt's längst schnellere. Jeder hat jetzt einen schnelleren, also sind alle wieder gleich schnell, wie in Zeiten vor dem Fax. Mit dem Unterschied, dass damals die Post nicht abgestürzt ist. Wieso eben dein Rechner? Und du jetzt verzweifelt versuchst, per Telefon einen Supporter zu erreichen, hängst aber ewig lang in Warteschleifen herum und musst diese unfassbare Musik ertragen. Diese Warteschleifenbeschallung trage ich dann eine halbe Stunde lang in der Hosentasche durch die Wohnung, dann fragt plötzlich aus dem Hintern heraus irgendein Callcenter-Service-Dings, mit welcher Ablautversion ich worke. Ich sage, ich worke gerade überhaupt nichts, weil das System hängt. Sonst würde ich ihn nicht für 1,40 pro Minute anrufen. Sagt er, mit einem Upgrade auf 10.8 wäre ich deutlich schneller. Ich sage, immer weiter, immer schneller. Das System ist kompletter Quatsch. Wenn einer schneller ist und dann alle anderen aufholen, hat doch keiner mehr einen Gewinn. Und so soll das immer weitergehen, immer weiter und weiter. 1 Milliarde Informationen in 2 Nanosekunden. Wo bleibt da das Hirn? Wer kommt da noch mit? Sagt er, Moment, ich verbinde sie weiter. Du sitzt jetzt im Büro. Und von allen Seiten brüllt dich die Frage nach dem Kennwort an. Nach dem PIN, der Registrierung, dem Benutzernamen, dem Schlüsselwort. Eine Zeit lang hatte ich da ja mal ein System aus meinem Geburtsdatum und Namen. Aber was die wollen, das ist ja mal 4-stellig, mal 7-stellig, mal mit Ziffernfolge, mal ohne. Ich habe längst Geburtsdaten und Mädchenname meiner Frau mit eingearbeitet in allen Variationen, das mit der Postleitzahl kombiniert und das Autokennzeichen in umgekehrter Buchstabenfolge mit der Telefonnummer vermanscht und bin dadurch jetzt weitestgehend offline. Mit Zusatzarbeit verdiene ich mir nun das Geld, um auf Apple umzusteigen. Weil so Macs sind ja deutlich schneller. Es empfiehlt sich da natürlich die Kombi mit iPhone, iPad, iPod und MacBook. Die kommunizieren dann alle miteinander, nur halt nicht mit mir. Weil ich mit den Updates nicht mehr hinterherkomme. So jedes Mal mit Neustart, bei dem ich das vorher sichern vergesse und es mir regelmäßig Adressenliste und Kalender vernichtet, weil ich das Zeug nicht über iTunes gesaved habe. Bist du dann up to date? Dann läuft die für teures Geld neu gekaufte Software nicht mehr, weil dein Mac inzwischen satte 2 Jahre auf dem Buckel hat. Und ein Mac-Jahr sind 50 Helmut-Schmidt-Jahre. Der greise Mac stapelt sich jetzt mit seiner neuwertigen Optik im Keller zwischen neuwertigen Tintenstrahlern, die wahrscheinlich nur nicht gehen, weil du die falschen Patronen gekauft hast und die Bedienungsanleitung offensichtlich von einem indonesischen Legastheniker von Suaheli ins Deutsche übersetzt wurde. Nachts liege ich dann schweißgebadet im Bett. Im Traum starte ich einen Heißluftballon, der höher und höher steigt. Hoch hinauf bis in die iCloud-Wolke. Da treffe ich dann alle meine Daten, die ich dank diverser Abstürze und falscher Installationen längst verloren habe. Und auf einer der iClouds sitzt Gott. Und Gott sagt, wie ist denn dein Kennwort?
Bernd Regenauer über Multimedia-Wahnsinn im Wandel der Zeit. Das war eine Aufnahme von 2014 im Denberger Hoftheater in Lauf an der Pegnitz. Ja, und in wenigen Tagen wird der Regenauer 70 Jahre alt. Und aus diesem Grund hat Kollege Lauri Reichert bei dem beinahe Jubilar einfach mal angerufen.
Ich bin echter Nembercher, sagt er über sich selbst. Ich bin keiner, wie man vielleicht hört. Bernd Regenauer. Und ich glaube, Herr Regenauer, man kann Sie schon ruhigen Gewissens als fränkische Kabarettlegende bezeichnen. Sie sind seit über 40 Jahren dabei. Sie sind auf Tausenden von Bühnen gestanden. Sie haben mit dem Tourismuschef Harald Nützel oder der Metzgerei Bockensack fränkische Kultfiguren geschaffen. Und nachdem ja Nürnberg Ihre Heimat ist, können Sie mir A sicher sagen, wie man es auf Fränkisch richtig ausspricht, und B, Herr Regenauer, in Nürnberg hat ja auch alles angefangen, damals 1981, aber da waren Sie noch Musiker und dann standen Sie plötzlich allein da, also Sie und eine Flasche Cognac. Erzählen Sie mal.
Sie haben ja gut recherchiert. Natürlich. Also es ist der Nürnberger, ne? Der Nürnberger,
danke.
So spricht man es aus. Ja, 81 habe ich mich damals wagemutig beworben zum Badentreffen. Man musste sich damals noch mit einer Bewerbungskassette, die muss man einreichen im Kulturamt. Und das habe ich und mein Freund Peter, wir haben das damals zusammen gemacht mit 2 Gitarren. Und wir wurden zu unserer großen Überraschung dann auch zugelassen. Allerdings ist mein Kompagnon dann 4 Wochen vor dem Auftritt abgesprungen, ihm ging wegen den Nerven durch, und dann habe ich das Ganze auf Klavier umarrangiert und solistisch gemacht, und dann hatte ich wirklich beim Badentreffen in Nürnberg 81 meinen ersten Bühnenauftritt überhaupt vor über 3000 Leuten, und das war ohne Zuhilfenahme von ein paar kleinen Cognacs eigentlich nervlich gar nicht zu schaffen.
Nicht zu schaffen, das kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt haben Sie, Herr Regenauer, ich habe es ja schon kurz erwähnt, mit dem Harald Nützel und mit der Metzgerei Bockensack wirklich fränkische Kultfiguren geschaffen. Den Nützel haben Sie sogar mal ins bayerische Heimatministerium geschickt. Also quasi Satire meets Realität. Nach so einer langen Karriere, über 40 Jahre, Sie haben schon so viel gesehen. Wird es für einen Kabarettisten, je älter er wird, eigentlich leichter oder schwerer, die Wirklichkeit noch zu übertreffen, gerade in Zeiten wie diesen?
Naja, schwerer wird es insofern, weil man natürlich auch den Eigenanspruch immer höher setzt im Alter, weil man sagt, man hat ja jetzt die Erfahrung, dann kann man noch einen Scheit drauflegen. Da macht man sich selber nicht ganz leicht. Dass die Realität im Moment sich schon ziemlich innerhalb des Irrsinns bewegt, ja, spielt einem zum einen in die Hände und zum anderen macht es macht es auch wieder schwierig, das Ganze zu bündeln, zusammenzufassen, das Ganze auf den Punkt zu bringen, ist nicht ganz so einfach.
Sie haben sich ja nie auf ein Genre wirklich festlegen lassen. Also ich habe es ja gerade schon erwähnt, Sie haben eigentlich angefangen mit der Musik und von der Liedermacherei über das literarische Kabarett bis hin zur fränkischen Bieroper haben Sie eigentlich alles durch. Jetzt werden Sie 70 Jahre alt. So ein runder Geburtstag kann ja den ein oder anderen auch zum Verwalten des eigenen Lebenswerkes verleiten. Wie ist das bei Ihnen? Treibt Sie noch irgendwas an, immer wieder auch mal was Neues auszuprobieren oder verwalten Sie jetzt ganz gerne?
Also ich bin gerade in der Zeitspanne, wo ich schon auch gerne mal mir die Zeit nehme, zurückzublicken. Ja, wie soll ich das sagen? Ich wollte längst dem Leben mal ein bisschen was zurückgeben, was mir alles geschenkt wurde im Leben, was ich alles an Glück hatte, und habe auf Anregung von Frank Zander in Berlin hier ja in Nürnberg die Aktion Helfen wir zusammen ins Leben gerufen und mache das jetzt dieses Jahr zum vierten Mal, also im vierten Jahr, das ist in der Adventszeit, ein Drei-Gänge-Menü für über 500 obdachlose und bedürftige Menschen gibt. Ich habe eine Menge Unterstützer, ich habe über 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die an dem Abend mit anpacken. Und es kommen über 500 Gäste tatsächlich.
Es wird ein schönes viertes Weihnachtsessen geben sozusagen dieses Jahr. In der Adventszeit. Es liegt, habe ich mir zumindest sagen lassen, ein spannendes Projekt bei Ihnen in der Schublade. Sie haben sich an Asterix gewagt. Ja. Das müssen Sie mir erklären.
Ja, also der Verlag trat an mich heran und hat mich angefragt, ob ich denn Zeit und Lust und Kapazität hätte, das erste Asterix-Heft ins Mittelfränkische zu übersetzen.
Aber auch das Mittelfränkische, und ganz wichtig, nicht das Unter- oder Oberfränkische.
Nein, genau das Mittelfränkische.
Aber wie heißt denn Asterix dann auf Fränkisch?
Sua Quarch um Asterix heißt der Band. Das ist der Band Streit um Asterix.
Wann kommt es raus?
Das wird im November rauskommen.
Da freuen wir uns wirklich sehr. Also da werde ich mir vielleicht als Oberbayern einen Übersetzer holen müssen, aber das kriege ich hin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Regenauer, und ich wünsche Ihnen schöne Feiern. Lassen Sie sich hochleben zu Ihrem 70. Geburtstag, der in den nächsten Tagen vor der Tür steht.
Und dann
stehen ja schon wieder ganz viele andere Sachen vor der Tür, wie wir gehört haben. Ganz herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wiederhören.
Ich danke für das Gespräch. Wiederhören. Alles Gute.
Lauri Reichert im Interview mit dem fränkischen Kabarettisten Bernd Regenauer. Nächsten Donnerstag, da wird er 70 Jahre alt. Und wir wollen jetzt die Lupe draufhalten auf den neuen Film des mexikanischen Filmemachers Michel Franco. Sein Spezialgebiet: Beziehungskonflikte zwischen Machtgefälle und Abhängigkeiten. Mutter, kranker Sohn im Film Victoria oder Krankenpfleger, sterbenskranker Patient im Film Chronic. Diese Tradition setzt Franco jetzt fort mit seinem neuen Werk. Dreams, gefährliches Verlangen. Quoitaba Istanbuli hat den Film schon gesehen.
Do I believe in the American dream? I would say not anymore, but let's not forget that America was built with immigrants.
An den amerikanischen Traum glaubt Regisseur Michel Franco nicht mehr. Sein Film Dreams zeigt auch ziemlich genau, warum. Fernando, der Protagonist des Dramas, kommt aus Mexiko. Er ist Balletttänzer. Jung, talentiert, ehrgeizig. Er versteckt sich in einem Lastwagen, überquert illegal die Grenze und schlägt sich bis nach San Francisco durch. Dort wartet Jennifer auf ihn, eine reiche Kunstmäzenin, älter als er, erfolgreich und Teil einer Familie, die sich gern als liberal und weltoffen versteht. Die beiden lieben sich, zumindest glauben sie das. Doch von Anfang an liegt eine Kälte in dieser Beziehung.
Ich bin hergekommen, um bei dir zu sein. Und ich will mich einfach nicht ständig verstecken müssen.
Wir fahren.
Schämst du dich, mit mir gesehen zu werden?
Jennifer fördert junge Künstler aus Mexiko, solange die Rollen klar verteilt sind. Sie hilft. Fernando empfängt die Hilfe. Doch Fernando will mehr. Er will nicht Projekt sein. Nicht Liebhaber im Verborgenen. Er will als gleichwertiger Partner gesehen werden. Und genau hier sitzt der dramatische Konflikt des Films. Michel Franco erzählt das ohne große Erklärungen. Er beobachtet, präzise, fast klinisch kühl. Seine Kamera verweilt oft lange auf den Figuren. Jede Geste wird wichtig, jeder Blick. Jessica Chastain spielt Jennifer dabei grandios. Eine Frau, die sich selbst für unabhängig hält und doch ständig die Erwartungen ihrer Familie mit sich herumträgt.
Du weißt, ich will, dass du glücklich bist. Vielleicht eine Beziehung hast und möglicherweise ein paar Kinder.
Ich kann keine Kinder bekommen. Ich hab's versucht. Das weißt du.
Ja, ich weiß, aber darüber wollte ich nicht mit dir reden.
Worüber denn dann? Worüber willst du mit mir reden?
Ich freue mich darüber, dass du Immigranten hilfst. Ich meine, ich bin voll und ganz dafür. Aber es gibt Grenzen, verstehst du?
Regisseur Franco interessiert weniger die Migrationspolitik als die Frage, was passiert mit Liebe, wenn Macht ins Spiel kommt? Denn Jennifer besitzt fast alles, was Fernando nicht hat. Geld, Einfluss, Sicherheit, die richtigen Kontakte. Fernando besitzt dagegen etwas anderes. Talent.
Fernando, ich würde heute gern etwas mehr von dir sehen. Du kennst doch Schwanensee.
Ja? Ja, kenn ich.
Großartig. Zeig uns das Ende vom schwarzen Schwan.
Die letzte Phase, wo es nach vorne geht?
Ja, bitte.
Isaac Hernandez, der Fernando verkörpert, ist im echten Leben Solotänzer beim American Ballet Theater in New York. Das sieht man. Seine Auftritte gehören zu den stärksten Momenten des Films. Im Tanz wirkt Fernando frei. Im Leben wird es immer enger. Je erfolgreicher er wird, desto stärker prallen die sozialen Unterschiede aufeinander. Aus Leidenschaft wird Besitzanspruch. Aus Zuneigung Kontrolle. Und aus einer Liebesgeschichte langsam eine Tragödie. Dabei ist Dreams kein Film der großen Gefühle. Wer romantisches Kino erwartet, wird enttäuscht. Franco seziert seine Figuren wie unter einem Mikroskop. Manche Dialoge wirken dabei fast wie Thesen über Klasse, Herkunft und Privilegien. Das macht den Film nicht immer subtil, aber oft erschreckend treffend. Vor allem deshalb, weil er eine unbequeme Frage stellt. Wie weit reicht unsere Offenheit wirklich, wenn sie die eigenen Privilegien bedroht? Der amerikanische Traum, so scheint es in diesem Film, ist für manche nur so lange willkommen, wie er auf Abstand bleibt.
Dreams, gefährliches Verlangen von Michel Franco, feierte seine Weltpremiere bei der Berlinale 2025, seit gestern nun endlich auch bei uns im Kino zu sehen.